Wir sprechen heute über digitale Langzeitarchivierung von Forschungsskripten und eröffnen damit quasi den Reproducible Papers Track. Reproducible Papers, es geht um reproduzierbare Forschungsergebnisse, größerer Diskurs, natürlich vor allem in der Wissenschaftscommunity. Wie können wir dafür sorgen, dass Forschungsergebnisse nachvollzogen werden können, vor allem auch von anderen Forscherinnen. Also es geht jetzt nicht um Outreach, Wissenschaftskommunikation, sondern erstmal im Wissenschaftssystem selber. Ja, können wir dafür sorgen, dass wir die Forschungsergebnisse nochmal so genau nachstellen können, wie das halt passiert ist. Dann gab es in verschiedenen Fächern bereits Replikationskrisen. Man stellte fest, dass es da wohl größere Probleme gibt. Andere Fächer werden die bestimmt noch bekommen. Und ja, ich meine, das ist natürlich ein Problem generell so für die Wissenschaft, wenn das nicht reproduzierbar ist. Wir wissen, Wissenschaft versucht, Wahrheiten zu generieren. Offensichtlich gibt es ein Problem mit dem Wahrheitswert von Forschungsergebnissen, wenn das nicht reproduziert werden kann. So, und was ist jetzt unser Engel dazu? Was bringen wir in diese Diskussion heute rein? Das sind vor allem zwei Sachen. Einmal den Blick Langzeitarchivierung. Also ja, nicht nur, dass wir das in einem Jahr nochmal reproduzieren können, sondern vielleicht auch in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren. Also die Perspektive der Langzeitarchivierung, dazu wird Anne gleich noch viel besser reden als ich, die Perspektive der Langzeitarchivierung ist tendenziell unbegrenzt. Und das Zweite ist, und das ist quasi so unsere Rolle auch, weil wir vom Leibniz-Institut für Psychologie kommen, also einem Forschungsinfrastrukturinstitut, wir erzählen ein bisschen was aus der Praxis, ja, wir haben eine Pipeline dafür entworfen, wie wir das mit den Forschungsskripten, die bei uns abgelegt werden können im Produkt Psych Archives, wie wir das, wie wir die Forschenden dabei unterstützen können. So, und das erzählen wir euch heute und auch so ein bisschen über welche Fallstricke wir da gestolpert sind und vielleicht noch eine Einschränkung. Wir schreiben extra Forschungsskripte, weil es eben um die kleinen Skripte jetzt geht, die eingereicht werden bei uns zum Beispiel im Psych Archives neben einzelnen Papieren. Es geht also jetzt nicht um große Softwareprodukte wie MaxQDA oder irgendwie sowas, ja, das ist dann, oder SPSS, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, und dann nochmal ein bisschen unserer Verortung in diesem Diskurs. Wer sind wir eigentlich? Und dafür übergebe ich an meine Kollegin.
Ja, hallo, ich bin Anne. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin für Langzeitarchivierung. Ich arbeite für das eben erwähnte Psych Archives. Dazu sage ich gleich nochmal was.
Ja, ich bin Manuel, ich bin Anwendungsentwickler. Ich arbeite vornehmlich am Produkt Psynex, das ist eines unserer ältesten Produkte am ZPIT. Das ist eine Literaturdatenbank für den deutschsprachigen Raum, sehr reichhaltig annotiert, auch mit großem Personalaufwand. Und eine meiner Haupttätigkeiten ist eben da, das neue Backend mitzuentwickeln. Und ich habe aber früher auch an einer Teilkomponente von Psych Archives mitentwickelt.
Ja. Genau, Psych Archives, hier habt ihr einen etwas verkleinerten Screenshot. Das ist ein Fachrepositorium. Repositorium, da denkt man erstmal an Git, nicht ganz. Also hier können Forschende ihren Forschungsoutput veröffentlichen. Das sind klassischerweise Publikationen, Papers, Buchkapitel, auch Preprints nehmen wir auch. Wir haben aber auch halt Code, also diese Forschungsskripte, über die wir später gleich noch mehr reden, und auch Forschungsdaten, auch sehr wichtig. Wir schneiden jetzt so ein bisschen verschiedene Themen an und hoffen, dass es dann am Ende auch gut zusammenkommt. Erstmal möchte ich noch mal ein bisschen was über Open Science erzählen, weil das vielleicht ganz interessant ist für einige und weil es auch für unser Institut, für das ZPIT, ein sehr wichtiges Thema ist und wir da auch sehr dahinter stehen. Dann wollte ich generell noch mal ein bisschen was zu Langzeitarchivierung erzählen, wie man klassischerweise Sachen vielleicht langzeitarchivieren möchte, und dann reden wir darüber, was das für die Forschungsskripte, die wir haben in Psych Archives, bedeutet. Und dann erzählt Manuel, wie er das Problem in Form einer Pipeline praktisch gelöst hat oder gerade am Lösen ist. Genau. Also der Kontext von Open Science ist, dass die eben erwähnte Replikationskrise ungefähr spätestens 2011 in der Psychologie angekommen ist, in einigen wissenschaftlichen Fächern früher, in anderen später oder noch gar nicht. Replikationskrise, okay, was heißt das? Also Replikationen in der Psychologie sind die Analyse von neuen Daten mit gleichen Methoden. Also wenn, also ne, klassisch, wenn jemand quantitativ arbeitet in der Psychologie, wird eine oder mehrere Studien gemacht, die werden analysiert und wenn sich da signifikante Ergebnisse finden lassen, dann gibt es da einen Effekt oder ein Phänomen, das wird benannt. Das möchte man aber replizieren können. Also wenn man die Studie wiederholt, in irgendeiner Form zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen. Ja, und aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel nicht, also sogenannten fragwürdigen Forschungsmethoden, ist das nicht immer ganz der Fall. Und das ist allgemein ein Problem, weil es Vertrauen in die Wissenschaft, auch Vertrauen in die Ergebnisse problematisiert. Und es ist leider auch dem Wissenschaftsbetrieb geschuldet, der manchmal sehr viel Publikationsdruck erzeugt, um da irgendwie weiterzukommen. Genau, deshalb gibt es die Open Science Bewegung. Das ist eine Art Selbstkorrekturprozess der Wissenschaft, in dem die Wissenschaft versucht, durch verschiedene Praktiken den Prozess transparenter zu machen. Und Open Science klingt auch nicht von ungefähr wie Open Source, weil es halt einfach eine gute Sache ist. Zum Beispiel fängt das schon an bei Open Peer Reviews, wo der Peer Review Prozess transparenter wird. Und Open Data, was halt durch einen deutlich digitalisierteren Prozess erst überhaupt ermöglicht wird, das ist das Schöne daran. Also dass, dadurch, dass man zum Beispiel bei PsychArchives Forschungsdaten veröffentlichen kann, können diese dann nachgenutzt werden. Das heißt, man kann sogar Reproduktionen von Studien machen. Das heißt, wenn man die Daten hat, auf denen es basiert und weiß, wie sie analysiert wurde, kann man sozusagen nachrechnen, weil es gibt tatsächlich immer wieder Tippfehler in Studien, die leider manchmal auch zugunsten eines etwas etwas plakativeren Ergebnisses sind. Und ja, das ist halt schön, dass das einfach transparent ist. Außerdem kann man die Daten dadurch nachnutzen, mit oder ohne eigenen Forschungsskripten. Dann ist natürlich auch Open Access ein großes Thema, also die Publikation kostenfrei für alle LeserInnen, idealerweise auch für alle Forschenden und Veröffentlichenden kostenfrei, was tatsächlich auch Steuergelder spart. Selbst wenn viele Open Access Publikationen durch Steuermittel finanziert werden, geht es dann nicht an Verlage, die ihre Marktposition ausnutzen und dadurch dann sehr hohe Abogebühren für Journals haben, die letztendlich von staatlichen Bibliotheken bezahlt werden. Dann gibt es zum Beispiel noch die Praxis der Präregistrierung. Das heißt, wenn man vorhat, eine Studie zu machen oder ein Paper zu schreiben, dass man, bevor man überhaupt anfängt, die Daten zu erheben, sagt, was man machen möchte, die Methodik und so beschreibt. Das kann sogar schon reviewed werden, sodass man dann sozusagen ein bisschen sich selbst und auch von anderen gecheckt werden kann am Ende. Habe ich das jetzt so gemacht, wie ich das vorhatte, sodass auch implizite Biases, also Voreingenommenheiten, die man vielleicht selbst als forschende Person hat, damit die ein bisschen gemildert werden. Und natürlich nutzen wir auch gerne Open Source. Zum einen ist es eigentlich ganz cool, wenn wir Open Source Software nutzen für die Tools, die wir nutzen, also zum Beispiel, wir werden auch gleich über R-Skripte reden vor allem, R ist ja auch Open Source, das hilft, dass andere das auch nachnutzen können, weil sie irgendwie die Software zugänglicher ist, muss ich euch nicht erklären. Und natürlich ist auch Software, die selbst produziert wird, seien es jetzt Skripte oder tatsächliche Tools, ist besser, wenn die Open Source sind und nachvollziehbar. Genau. In der Langzeitarchivierung. Moment. Ja. Die Langzeitarchivierung ist ein Mittel dazu. Es gibt ein schönes Beispiel, der sogenannte Default-Effekt. Der wurde erstmals 2003 untersucht Und der konnte 2023, also ungefähr 20 Jahre später, sogar repliziert werden, dadurch, dass die ursprüngliche Veröffentlichung von 2003 so transparent war und nachvollziehbar und zugänglich, dass das möglich war. Dieser Default-Effekt, der liegt der Opt-out-Option bei Organspenden zugrunde. Also in Deutschland muss man ja sagen, ich möchte Organspenderin sein, falls das irgendwie möglich und nötig ist. In Österreich beispielsweise muss man sagen, ich möchte das nicht. Und es wurde halt nachgewiesen, dass wenn man dem aktiv widersprechen muss, dass es dann mehr Organspenderinnen gibt. Und indem man die zugrunde liegenden psychologischen Effekte replizieren konnte, schärft das natürlich auch das Vertrauen in die Wissenschaft, in diesem Fall sogar in einem politisch und gesellschaftlich relevanten Thema. Und damit wir da später noch dran rankommen, brauchen wir Langzeitarchivierung. Langzeitarchivierung ist nicht ein gutes Backup-System. Ein gutes Backup-System ist die Voraussetzung von allem, muss ich euch auch nicht erzählen. Auf Englisch redet man auch von Digital Preservation. Und es bedeutet, dass die Informationen auf Dauer erhalten bleiben, und zwar über Technologiewandel hinweg. Das heißt, man redet auch gar nicht über einen konkreten Zeitraum unbedingt. Man möchte nur sagen, okay, was muss passieren, damit das dann passieren kann. Also, dass man später noch die Informationen nutzen kann. Deshalb kommen wir jetzt mal zu unserem Archivierungsgegenstand. Die erwähnten Forschungsskripte, also wir haben ja schon anklingen lassen, Forschende machen, also das, was wir bekommen, es gibt auch andere in der Psychologie, hauptsächlich quantitative Forschung. Das heißt, sie machen Studien, erheben Daten mit verschiedenen Variablen und dann schreiben sie Skripte, um das zu analysieren. Die allermeisten oder ein sehr großer Teil der Skripte in Psych Archives ist glücklicherweise in R, also einer Open-Source-Programmiersprache und einem Open-Source-Ökosystem, was die Langzeitarchivierung in dem Fall für uns überhaupt erst möglich macht, in einem irgendwie möglichen Rahmen. Sie werden allerdings geschrieben für einen einzelnen Use Case, deshalb reden wir halt von Skripten, also es sind keine großen Software-Suiten oder so, wie Manuel gerade schon erwähnt hat. Und leider sind die Forschenden auch meistens ein bisschen im Stress und achten auch nicht so drauf, wie gut das nachnutzbar ist. Das ist aber auch der Sache geschuldet, dass Forschende einfach sehr viele Aufgaben machen müssen. Und Code schreiben ist dann halt eher so ein Randthema, weil sie sind ja eigentlich Forschende. Also sie sind keine EntwicklerInnen und sie haben meistens nicht so Interesse irgendwie an DevOps oder so. Deshalb entsteht so ein bisschen dieser Works-on-My-Machine-Effekt. Und da versuchen wir das dann so ein bisschen abzufedern. Dann haben wir uns gefragt, wie machen wir das jetzt? Deshalb gibt es jetzt nochmal einen kleinen Exkurs in die digitale Langzeitarchivierung, wie gesagt Digital Preservation auf Englisch. Da möchte man zum Beispiel erstmal wissen, womit man es zu tun hat, mit was für einer Art von digitalem Objekt, um zum Beispiel Metadaten zu erheben, um zu gucken, okay, muss ich hier vielleicht noch irgendwie was ändern oder was ist das überhaupt, wenn man dann Bitstream hat. Und wenig überraschend muss man erstmal wissen, was ist das überhaupt für ein Dateiformat, in dem hier das Objekt vorliegt. Da kennen wir natürlich alle das wunderschöne Bash-Tool File, nutze ich auch ständig. Wenn man das ein bisschen erweitern möchte, gibt es die Tools Droid und neuerdings auch Siegfried. Das sind auch übrigens alles Open-Source-Tools. Ich habe die auch auf den Folien verlinkt. Und mit denen kann man über verschiedene File-Format-Registries sehen, also versuchen herauszufinden durch Signaturen, zu denen man übrigens auch beitragen kann, also die Pronomen-Datenbank, die File-Format-Registry, die von Droid genutzt wird, die sind auch immer sehr froh über Contributors. Und ich weiß nicht, wie weit das außerhalb der Digital Preservation Community überhaupt bekannt ist. Eine weitere File-Format-Registry ist die von der Library of Congress. Die ist nicht ganz so umfangreich, aber in den einzelnen Datensätzen ausführlicher. Genau, mit denen kann man Dateiformate erkennen und einige Dateiformate kann man auch validieren. Dafür gibt es zum Beispiel das Tool Jove. Das kann einige gängige Formate, zum Beispiel MP3, ZIP, GZIP, GIF. Außerdem gibt es Vera-PDF, damit kann man PDF-A-Formate validieren. PDF-A ist ein Unterstandard von PDF und ist gedacht für Archivierung tatsächlich. Also da werden zum Beispiel müssen Schriften eingebettet werden. Und Vera-PDF ist auch so ein schönes Open-Source-Beispiel. Das findet manchmal so kleine Fehler in den PDF-A-Dateien, die nicht standardkonform sind, die das Tool von Adobe nicht findet. Und bei Vera-PDF weiß man auch, dass das gegen ein sehr großes Korpus getestet wird. Also finde ich auch ein schönes Beispiel. Dann gibt es noch MediaConch, nur mal so als Erwähnung, für Matroschka-Videoformate, also Matroschka-Videocontainer. Gut, und wenn wir jetzt so ein Dokument haben, mein Lieblingsbeispiel ist, irgendwer hat vor einigen Jahren einen Artikel geschrieben in Doc, also als Doc-Dokument in dem binären Windows-Format, mit zwei Grafiken, in denen viel Zeit steckt und dann noch einer leider manuell getippten Literaturverzeichnis am Ende. Und das Ganze soll jetzt erhalten werden. Ich würde das migrieren, das ist ein recht gängiges Verfahren. Und dann frage ich mich, diese Doc-Datei, muss ich die noch bearbeiten? Nee, ist ja ein Paper, ist schon veröffentlicht, wollen wir nicht mehr ändern. Also konvertiere ich das in eine PDF. PDF ist sehr weit verbreitet, ist ein offener Standard, wenn auch ein mittlerweile sehr komplexer. Aber ich kann davon ausgehen, dass man in Zukunft noch PDF-Dateien gut rezipieren kann. Und zwar nicht nur den reinen Text, sondern auch die Grafiken, die Formatierung, Seitenzahlen natürlich ganz wichtig. Und es ist ein sehr griffiges Beispiel. Dann gibt es noch die Emulation. Da wissen einige von euch wahrscheinlich viel mehr drüber als ich, deshalb lasse ich das einfach mal so stehen. Aber wie an dem Beispiel schon gesagt, es ist immer geleitet von der Frage, was wollen wir überhaupt erhalten? Und da kommen jetzt unsere Skripte ins Spiel, weil so ein Skript, ich meine so ein R-Skript, das ist ein Plaintext, kann man sagen, ja, easy, Plaintext. Können Leute, glaube ich, per Hand lesen, ne? Aber eigentlich ist ja der Informationsgehalt zum einen, was steht da drin, welche Algorithmen werden verwendet, welche Libraries, wie ist dort die und die Statistikfunktion implementiert, wie werden die Daten zusammengeführt, was steht da drin, ne? Ein anderer Use Case könnte sein, dass man die Sachen nochmal ausführen möchte. Ne? Ich will einfach nur nehmen hier, ich habe den Datensatz, ich möchte ihn reinhauen, ich möchte einen Output rausbekommen und mal gucken, was das Paper dazu sagt. Ein anderes übrigens, es heißt auch immer, dass die Forschenden in den Artikeln oder in den Publikationen zu den Skripten natürlich auch eigentlich sagen müssen, welche Analyse sie durchführen. Aber es ist, glaube ich, nie so genau ausgedrückt wie jetzt in einem Code-Skript. Ne? Ja, und deshalb ist die Frage, wollen wir das ausführbar halten, sodass man keine Erkenntnis braucht und auch keine semantische Kenntnis von dem, was in dem Skript vorgeht? Oder wollen wir erhalten, wollen wir präservieren, was in dem Skript vorgeht, damit man das später semantisch nachvollziehen kann? Und zweiteres ist super schwierig, weil das wäre ja dann Portierung in eine andere Skriptsprache oder irgendeine Form von Auswertung. Und ich glaube, wenn man da nach heutigem Stand KI draufwerfen möchte, dann würde man wahrscheinlich auch mehr Probleme sich schaffen, als man dadurch löst. Deshalb haben wir gedacht, die für uns gangbarste Lösung ist, genau zu sehen, welche Libraries werden da benutzt, welche Version, welche Programmiersprache überhaupt, und dann eine Software Bill of Materials zu schaffen, in der das festgehalten wird, sodass wir für spätere Emulationslösungen erstmal eine Grundlage haben. Und wie die dann aussieht, das wird dann die nächste Frage, aber wie wir erstmal dahin kommen, erzählt uns jetzt Manuel.
Jawohl, dann zeige ich euch mal spreche mit euch über meinen Entwurf einer Pipeline, die das dann machen soll. Also die Idee ist, dass das dann entweder beim Hochladen künftig in PsychArchives und auch auf die bestehenden Datensätze angewendet werden kann. Soweit sind wir noch nicht, das ist noch im Entwurfsstadium, aber die ersten Sachen davon stehen schon. Und ich kann euch auch schon mal verraten, also das Hauptproblem ist weniger die Langzeitarchivierung, als die Skripte überhaupt erstmal auszuführen in einer unsupervised Weise. Ich zeige euch erstmal das Konzept, so wie das jetzt aktuell funktioniert. Also wir ziehen uns den Forschungscode und die dazugehörigen Dateien in die Pipeline. Ja, wir gehen an der Stelle, Anna hat vorhin von Dateiformaterkennung gesprochen, da gehen wir schon von aus, dass wir das nicht machen müssen, dass uns das PsychArchives mit den Metadaten, die dort enthalten sind, mitliefert. Wenn wir jetzt bei dem grünen bzw. solide unterlegten Eckpunkt sind und es läuft ohne weiteres durch. Das heißt, das Skript, ja, wir nehmen das, wir hauen das in den Container, führen das aus und das läuft ohne weiteres durch, dann gibt es erstmal ein extra Sternchen dafür, dass sie das so hinbekommen haben. Und dann erstellen wir die SBOM, ja, bei uns jetzt SPDXV3, aber das sind Details, und legen die wiederum in PsychArchives daneben ab, beziehungsweise verlinkt dazu ab, sodass man später vielleicht daraus Nachnutzungskopien erzeugen kann, aber auf jeden Fall schon mal eine Übersicht über eine Laufzeitumgebung hat mit Kernelversionen und Betriebssystemen, installierten Libraries bzw. installierten Packages, installierten R-Packages und so weiter, von der man weiß, dass es funktioniert hat. So, wenn es jetzt nicht ohne weiteres durchläuft, und das wird in gefühlt 99,9% der Fällen der Fall sein, dann versuchen wir als erstes mal die Abhängigkeiten zu erraten, weil die sind nicht ganz so transparent in R angegeben, das gucken wir uns gleich nochmal an. Die sind da nicht so ganz so transparent angegeben, das ist jetzt das gelbe Feld mit dem, die Kreuze dahinter sieht man glaube ich nicht. Na gut, auch dann, ne, wenn es funktioniert, okay, gut, SBOM erstellen, wir dokumentieren, was wir getan haben, um die Abhängigkeiten zu erraten und dann wieder in PsychArchives abgelegt. Und naja, wenn auch das nicht funktioniert, haben wir so beim Testen herausgefunden, müssen wir möglicherweise sogar ein paar Code-Manipulationen durchführen neben den erratenen Abhängigkeiten. Da zeige ich euch gleich auch noch was zu. Und also wenn selbst das nicht funktioniert, naja, dann ist es halt rot, beziehungsweise hier mit den Blitzen, mit den blitzartigen Dingern hinterlegt, dann ist halt keine Langzeitarchivierung jetzt erstmal möglich. Jetzt nochmal einen Schritt zurück erstmal. Was ist denn das Ziel dieser Pipeline? Also Langzeitarchivierung, haben wir gerade gelernt, ist Erhalt der Information auf unbestimmte Dauer. Wir wollen die Nachnutzbarkeit auf unbestimmte Dauer erhalten. Und das Konzept, wir haben das gerade auch schon begründet, wir archivieren nicht die gesamte Laufzeitumgebung, die wir emuliert haben, also jetzt zum Beispiel auch nicht den gesamten Container, sondern unser Hauptfokus ist Dokumentation. Kurz warum, wir glauben, das braucht einfach ein bisschen zu viel Speicher, die gesamten Container da abzulegen, und die Dokumentation genügt uns an der Stelle auch erst einmal und erlaubt ja auch schon gewisse Operationen über den Datenbestand, also ob wir da vielleicht in irgendwelche Sicherheitsbedenken reinlaufen oder vielleicht auch Lizenzbedenken, also wenn ihr ein bisschen im SBOM-Thema drin seid, alles was man damit machen kann, kann man dann auf dem PsychArchives-Bestand damit auch schon tun. Ja, und Dokumentation, wurde ja auch gerade schon angesprochen, heißt, wir archivieren den Code, gut, der ist schon zu uns geliefert worden, für den haben wir natürlich auch eine super Backup-Strategie. Wir dokumentieren die verwendete Programmiersprache und ihre Version, Programmbibliotheken und Versionen sowie nachgelagerte Abhängigkeiten. Und wir dokumentieren auch, habe ich auch gerade schon angesprochen, die benötigte Laufzeitumgebung. Also wir dokumentieren, in welchem Container wir das ausgeführt haben, mit welcher Kernelversion, Betriebssystem, auf dem der Container basiert und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserer Rolle als Infrastrukturinstitut. Wir könnten es uns an sich ja einfach machen und den Forschenden sagen, ja, wenn ihr Daten bei uns hochladet, dann gebt ihr all das einfach an. So, jetzt, wir haben gerade schon, wir wissen, das sind keine EntwicklerInnen. Sowieso ist R da so ein bisschen quirky, was Programmbibliotheksversionen und so weiter angeht. Nee, wir versuchen so weit zu unterstützen wie möglich. Dafür die Pipeline. Ja, wir versuchen das zu automatisieren und versuchen nur so viel von den Datengebenden zu verlangen, wie unbedingt sein muss. Da haben wir uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass Programmiersprache und Version halt mindestens sein müssen, weil uns jetzt so spontan und auch nach längerem Überlegen kein guter Weg eingefallen ist, das wirklich festzunageln. Also man kann natürlich so sagen, ja, wir nehmen einfach die neueste R-Version in der Annahme, dass die verwendet worden wäre, aber das solche Annahmen treffen wir später leider schon, aber die sind auch so schon ein ganz schöner Stretch. Genau, und so sind wir eben zu dieser Pipeline gekommen. Und um das Ganze noch ein bisschen zu illustrieren, warum diese Pipeline-Schritte so entstanden sind, wie sie entstanden sind, haben wir hier einmal eine echte Einreichung aus PsychArchives. Ich habe so ein bisschen zusätzliche Informationen, habe ich verwischt, weil darum geht es nicht. Ne? Und also vielleicht auch generell nochmal der Kommentar dazu, es geht jetzt auch sowieso nie darum, irgendeinen individuellen Forschenden da zu kritisieren oder bloßzustellen, weil die sind ja auch alle in dem System eben so drin und in dem Betrieb und Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir als Forschungsinfrastrukturinstitut, wir Leute, wir wissen vielleicht auch, warum wir das nicht mehr wollten, den ganzen Grind. Und genau, also es ist sowieso nie individuelle Kritik. Aber gehen wir mal ein bisschen rein mit den Libraries zum Beispiel. Ja, wir haben hier den Befehl zum Loaden der Libraries. Und wenn ich das jetzt einfach nur ausführe, selbst mit der richtigen Version und so weiter, dann wird das Skript schon an der Stelle scheitern. Warum? Der Befehl Library in R verlangt, dass das Paket bereits installiert ist. Also ich muss ein Install Packages ausführen. Ja, ist für Forschende, ist klar, dass es nicht offensichtlich ist, warum das so ist, ne? Aber wir müssen dann, und das ist dann quasi das Erraten der Abhängigkeiten, wir müssen dieses Paket irgendwie installieren. Na, wie kommen wir jetzt zu den Programmbibliothek-Versionen dabei? Ist auch leider nicht so einfach, weil wir können in R nicht angeben, welche Paketversion wir installieren. Also nicht nativ. Es gibt natürlich Packages, die genau das machen und wo man dann die Version angeben kann. Aber erstmal nativ und so wie wir das dann auch in den Daten finden, können wir das nicht. Das heißt, wir müssen so ein bisschen extra Tools verwenden. RNF ist da so das Standardtool, ja, mit dem man quasi versucht, einen Snapshot zu erstellen und da dann auch wieder die Annahme natürlich, dass sie die neueste Version verwendet haben, weil irgendwas müssen wir nehmen, es steht halt nicht drin. Kleine zusätzliche Anmerkung übrigens, dieses unscheinbare Library XLSX, dahinter verbirgt sich direkt noch eine Java-Abhängigkeit, weil diese Library eben volles OpenJDK auf dem System braucht. Auch da muss man dann so ein bisschen drumherum arbeiten. Welche Version wurde da verwendet? Fragwürdige Annahmen müssen getroffen werden, aber ja, so ist es halt. Ja. Wir versuchen, die Forschenden dabei eben zu unterstützen. Ja. Also wir versuchen aus den Library-Statements zu raten, was die benötigten Abhängigkeiten sind und nehmen die aktuellste Version, weil es halt am wahrscheinlichsten ist. Annahmen sind fragwürdig. Und dann, jetzt habe ich quasi begründet, ja, den gelben bzw. gekreuzt gestrichenen Punkten der Grafik begründet, warum müssen wir Abhängigkeiten raten. Jetzt kommt, warum müssen wir auch noch den Code ein bisschen manipulieren. In der Praxis finden wir natürlich häufig das Set Working Directory. Ihr wisst vielleicht, was passiert, wenn man ein R Set Working Directory ausführt und das Working Directory existiert nicht. Na, es failed. Dann geht nichts mehr. Ja. Jetzt abgesehen also von unterschiedlichen Schreibweisen in Windows- und Linux-Systemen da schon ganz abgesehen. Das heißt, wir müssen tatsächlich das Skript anfassen, wie wir es da haben, einmal reingehen und Set Working Directory ersetzen. Aber auch da wieder mit ein paar Heuristiken natürlich. Wenn wir es mehr als einmal im Code drin haben, dann scheint das irgendeine Bedeutung für die Programmlogik zu haben und für die Ausführung. Und das ist unglücklich, dann können wir das nicht machen, dann scheitern wir an der Stelle halt. Das heißt, ja, wir gehen einfach einmal da rein, setzen Set Working Directory auf was anderes und wenn es damit dann endlich funktioniert, dann sind wir natürlich äußerst glücklich. Daraus entsteht dann die schon zu Beginn gezeigte Pipeline. Ja, so läuft das. Ich sag mal, das ist sozusagen die Geschichte aus der Praxis, womit man dann arbeitet, wenn man versucht, den Forschenden irgendwie automatisiert zu helfen. Kurz noch zum Tech-Stack, also technisch, also von der Software, von der Programmierung her ist das jetzt nicht besonders interessant. Also wir haben da so ein paar Shell-Skripte und halt eine OCI-Engine, vorwiegend Podman. Aber Docker wird vom Skript genauso unterstützt, wenn es da ist. Und für R benutzen wir die in der Community verbreiteten Rocker-Images plus RNF. Das ist ein Tool entwickelt von dem RStudio-Team. Das gibt einem quasi so eine Art, S-Bomb ist ein bisschen zu viel gesagt, aber einfach eine Übersicht über die installierten Programmbibliotheken samt Versionen aus. Und das benutzen wir dann selber, um daraus noch eine SPDX zu schreiben. In Zukunft würden wir das gerne noch mit dem tollen Archiv von der Software Heritage Foundation verbinden. Die haben ebenfalls eindeutige IDs, die wir einfach noch in unser SPDX-File mit reinnehmen wollen. Wir wollen natürlich noch weitere Programmiersprachen aufnehmen. Wir haben jetzt angefangen mit R, weil es halt die überwiegende Mehrheit der Daten ist, die wir haben. Es sind R-Skripte. Der nächste Kandidat wäre eben Python, das ist Platz 2, jetzt nichts Unerwartetes in der Forschungscommunity. Ja, und dann wäre natürlich auch noch ein langfristiges Ziel, vielleicht die Nachnutzungskopien aus der Dokumentation zu erzeugen. Man könnte sich ja vorstellen, ja, Leute gehen auf PsychArchives, wollen da nochmal eine funktionierende Version bzw. die getestete Version von diesem und jenem Forschungsskript haben oder Skripten, dem Skriptbundle, klicken auf einen Knopf und dann erzeugen wir ihnen das Image, das OCI-Image, das sie sich runterladen und in ihrer Umgebung ausführen können. Aber genau, das ist noch Zukunftsmusik. Aktueller Stand des Projektes, absolute Entwurfsphase. Also wir haben schon ein bisschen was implementiert, das könnt ihr euch anschauen. Aber bisher ist daran noch nichts ans produktive System von PsychArchives angedockt. Ja, daher vielen Dank für euer Interesse zu dieser späten Stunde im letzten Konferenzlot. Wir freuen uns auf eure Fragen und hoffen, dass wir mit euch in Austausch treten können, vielleicht auch über die Konferenz hinweg, falls ihr ähnliche Probleme habt.
Und zwar, ihr abstrahiert komplett, denke ich mal, von der physischen Ebene. Ihr habt bestimmt auch schon davon gehört, dass auch CDs zerbröseln können zum Beispiel. Aber auch in irgendwelchen anderen Archiven, man versucht sich ja abzusichern durch fehlererkennende oder sogar fehlerkorrigierende Codes. Aber irgendwann einmal passiert es doch, dass Daten verschwinden oder verfälscht werden. Betrachtet ihr das auch oder ist das denn einfach, oder setzt ihr da auf der Ebene darüber auf?
Also wir haben in dem Repository-System, das wir nutzen, das heißt DSpace, auch Open Source, das erzeugt eine Art von Prüfsumme, also als Hash, und das wird regelmäßig per cronjob überprüft. Und ja, ich weiß nicht, weißt du noch mehr zu unserem Backup-System?
Müsste ich jetzt IT-Services fragen?
Ja, genau.
Das nicht. Aber tatsächlich würde ich sagen, so von der architektonischen Sicht setzen wir viel weiter oben an. Also tatsächlich die Hardware-Überprüfung und so weiter, das Prüfsummen der Dateisystemintegrität, da setzen wir jetzt mit unserem Pipeline-Projekt tatsächlich noch gar nicht an. Also unser Pipeline-Projekt fokussiert darauf, die Datengebenden zu unterstützen, indem wir das zusätzlich anreichern, was sie uns geben. Genau, alles darunter ist... was so die Hardware-Ebene betrifft, haben wir in dem Projekt ausgeblendet.
Weitere Fragen?
Ist das Ganze einfacher, wenn man das in Jupyter Hub oder sonst was hätte? Seid ihr sowas auch begegnet?
Wir haben ein paar wenige Jupyter Notebooks im Datenbestand. Scheint sich aber nicht so durchgesetzt zu haben. Ich hatte die Idee tatsächlich auch schon mal, dass man das als Jupyter Notebook machen könnte. Das würde dann aber, wenn wirklich ein reines R-Projekt eingereicht wird oder manchmal auch ein R-Markdown oder R-Studio-Projekt, das würde dann wieder sehr viel manuellen Aufwand bedeuten, das irgendwie zu verändern.
Aber dann kommt es nicht eingeliefert, also das kommt einfach gar nicht so oft vor. Ich
dachte, ja, genau. Nee, irgendwie kommt es nicht so oft vor. Ich habe auch, also vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich nicht mehr studiere, aber ich habe auch lange kein Jupyter Notebook irgendwie aus der Forschung mehr so gesehen. Also
hat das vielleicht was mit den Einreichungskriterien bei uns zu tun im PsychArchives?
Ich glaube, es liegt eher daran, dass gerade die R-Sachen wirklich eher in R-Studio erstellt werden und das dann so das Ökosystem ist. Ja, und es gibt auch R-Markdown und Quarto, die haben dann sowas Ähnliches. Ja, das haben wir aber auch noch nicht betrachtet in der Pipeline, das ist dann die nächste Version.
Gibt es noch mehr Fragen? Ah, sehr schön. Du kommst später ran. Ich reiche euch das mal so durch, das müsst ihr gleich, du bitte einmal zuerst und bitte einmal weiterreichen, wenn du durch bist.
Ich muss mal was trinken. Ich kenne mich jetzt mit A nicht so gut aus, aber wie kritisch ist es eigentlich, also wenn es Versionssprünge gibt oder verschiedene Bibliotheksversionen sind, wie kritisch ist das Ganze dann eigentlich bei R?
Ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich ein R-Experte bin. Mein Eindruck war tatsächlich, dass und widersprecht mir, wenn ich da völlig falsch liege. Mein Eindruck war, dass es in R im semantischen Sinne gar keine Major Versions gibt, sondern dass sie dann den Paketnamen ändern. Also wie zum Beispiel bei ggplot ist jetzt ja ggplot 2 das neue. Insofern hoffe ich, dass sozusagen, also ich meine, der Forschungszyklus läuft ja nicht so, dass sie das forschen und dann wird das sofort publiziert und dann kommt das zu uns im Psych Archive. Da kann ja durchaus mal ein Jahr oder noch viel länger mit dem Review-Prozess noch vergehen. Insofern hoffe ich, dass keine kritischen Änderungen drin sind. Ich bei der Annahme, dass wir da einfach die aktuellste Version nehmen können. Ne? Wie gesagt, das ist mein Eindruck, dass die R-Community da nicht wirklich in Major-Versions arbeitet, aber ich mag da vollkommen falsch liegen. Und ja, es ist eine der fragwürdigen Heuristiken, ja.
Zumal ja auch, also ich glaube, die von R an sich, dass die Major-Versions auch nicht unbedingt abwärtskompatibel sind. Aber es ist halt, also man könnte sich auch rausreden mit, naja, das ist dann halt so die Verantwortung der R-Community, ne? Das ist dann so ein Kreis über uns mindestens.
Okay, super, danke.
Ja, danke euch für den tollen Vortrag. Ich wollte fragen, euer Archiv bezieht sich ja aktuell zumindest nur auf Psychologie-Paper, oder? Wisst ihr, ob es sowas auch für Informatik-Paper gibt? Also ich habe halt häufig, dann lese ich ein Paper und das funktioniert und dann hat man vielleicht Glück und deren Code ist auf GitHub, aber der ist dann schlecht dokumentiert und schon sehr alt, wenn man Pech hat. Und gibt es irgendwelche Bestrebungen, das auch in anderen Fachrichtungen zu machen?
Also jetzt für Code direkt weiß ich nicht. Aber ich meine, also in GitHub kann man ja auch einen Export nach Zenodo machen, das dann eine DOI kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in der Informatik viel genutzt wird. Ansonsten wäre das Stichwort da wirklich Fachrepositorium. Ich meine, es gibt eins von der Deutschen Gesellschaft für Informatik oder halt irgendwie so Open Access, würde ich mal ein bisschen googeln. Aber mir ist jetzt nichts Konkretes bekannt. Nee.
Dankeschön.
Da weiß jemand was.
Also ich kenne einen so ein Repo in der Mathematik, das ist MADI, das macht das MPI für Mathematik in Leipzig. Die sammeln Mathe, Skripte, Software. Aber auf Informatik kenne ich auch nichts. Noch eine andere Frage vielleicht, wie wird das eingereicht? Wie reichen die Leute Sachen ein? Als ZIP-File oder so? Oder wie funktioniert das eigentlich?
Auch gerne. Also
wir können alles machen, was sie Lust haben, oder wie ist das?
Nee, wir haben ein paar formale Kriterien, die man dann in Ausnahmefällen in Begründeten auch umgehen kann. Also wir haben ein Webinterface, den Psych Archive Submission Assistant. Da können halt Einzelpersonen was einreichen. Wir haben auch Kooperationen zum Beispiel mit Verlagen. Da kommen dann aber meistens eher Artikel rein und keinen Code und auch wenig Forschungsdaten. Und das durchläuft dann bei uns so einen mehr oder weniger manuellen Prüfschritt auf so ein paar formale Kriterien. Es wird auch gerne ZIP eingereicht, auch gerne für so Forschungsdaten-Code-Pakete. Ja, aber ansonsten werden die einfach so, wie sie sind, übers Web geschickt sozusagen.
Hier vorne war noch eine Frage.
Macht ihr euch Gedanken darüber, dass wenn ihr zum Beispiel lobenswerterweise Word-Dateien erstmal nach PDF übersetzt, dass es vielleicht irgendwann mal PDF gar nicht mehr gibt, dass da keiner mehr was mit anfangen kann? Was, übrigens, ihr seid in einer komfortablen Situation, dass wir ja normalerweise nicht menschheitsgefährdend, wie vielleicht Dokumentationen von Atomkraftwerken oder Endlagern, das wäre dann höchstens ärgerlich wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, PsychologInnen würden den letzten Teil vielleicht anders bewerten. was war die Frage?
Ob ihr euch Gedanken macht, dass es, wenn ihr nach PDF transformiert, dass es vielleicht PDF-Akrobat-Reader, dass es das in 200, 300 Jahren einfach gar nicht mehr gibt, dass dann keiner was damit mehr anfangen kann?
Das ist etwas, wofür man die Langzeitarchivierung braucht, was auch gerne missverstanden wird. Also es ist ja nicht, okay, ich habe jetzt das für jetzt ideale, robusteste, offenste, verbreitetste Format ausgesucht, sondern es ist auch so ein, okay, bleibt das so? Muss ich das ändern? Muss man da irgendwann eine Migration durchführen oder so? Also Langzeitarchivierung, das ist halt auch eine Langzeitaufgabe und das muss man dann halt beobachten und auch wenn es sich jetzt gerade für mich jetzt auch persönlich sehr sicher anfühlt, weil es gibt ja auch sehr viele sehr gute Open-Source-Software, die PDF-Dateien anzeigen kann, die man ja auch wieder besser emulieren oder nachnutzen kann. Und der Standard ist ja prinzipiell offen. Ja, von daher ist es ist kein immediate concern sozusagen, aber es ist auf alle Fälle was, wo man sehr langfristig drauf achten muss.
Noch weitere Fragen? Keine mehr? Dann bitte nochmal eine richtig große Runde Applaus. Dankeschön.
Dankeschön.